Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, denn bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten gibt mir heute Senta Berger die Ehre. Herzlich willkommen.
Danke, danke.
Frau Berger, wenn Sie einem Kind den Beruf des Schauspielers, der Schauspielerin erklären müssten, so dass das Kind es versteht, aber so, dass Sie auch diesem Beruf in seiner Vielschichtigkeit gerecht werden.
Also gerecht wird man diesem Beruf sicherlich nicht. Aber ich glaube, die nächstliegende Erklärung für ein Kind wäre Vater, Mutter, Kind. Das spielst du doch auch, würde ich sagen. Ja. Vater, Mutter, Kind, mal bist du der Vater und dann sagst du, ach nein, ich möchte jetzt auch mal die Mutter sein. Dann bist du die Mutter und dann spielst du die Mutter. Und ihr denkt euch eine Geschichte aus und dann stellt ihr diese Geschichte dar. Und in dieser Geschichte gibt es nicht nur Liebe und Harmonie, sondern ihr streitet doch mal. Und das ist vielleicht gerade aufregend für andere Leute, sich das anzuhören und euch anzusehen. Und dann werdet ihr älter und dann erzählt ihr immer noch Geschichten und dann spielt ihr immer noch Vater, Mutter, Kind. Und ich mache das mein ganzes Leben lang.
Max Reinhardt, der berühmte Regisseur, hat den Beruf des Schauspielers wie folgt beschrieben. Ein Schauspieler ist ein Mensch, dem es gelungen ist, die Kindheit in die Tasche zu stecken und sie bis an sein Lebensende darin aufzubewahren. Zitat Ende. Gibt das aus Ihrer Sicht den Beruf wieder?
Ja, zum Teil schon. Max Reinhardt hat gewusst, dass man ein gewisses Talent zur Beobachtung haben muss in diesem Beruf. Und am allermeisten lernen wir als Erwachsene in dem Beruf des Schauspielens etwas von dem Spiel der Kinder. Wie sie zuhören, wie sie staunen, wie sie überrascht sind, wie sie still werden und stumm werden vor Schmerz. Also das, was man eben als Kind ganz unbewusst agiert, ausagiert, dass man das dann wieder bewusst herstellt und festhält in dem Beruf. Ich finde das auch wirklich faszinierend und alle großen Regisseure haben sich auf diesen Satz und auf diese Haltung bezogen. Kortner natürlich hat immer gesagt, schaut euch die Kinder an. Ja.
Ja. Aber Kortner hat auch den Satz gesagt, der ein bisschen böse ist. Der hat gesagt, Schauspieler sind im Grunde angenehme Leute, wenn man einmal von den Erfolgreichen und den Erfolglosen absieht.
Er
konnte sehr böse sein.
Aber er war pointiert und er wollte auch pointiert sein. Und natürlich, ich weiß gar nicht, ich glaube, das mit dem Bösesein, das nehme ich jetzt wieder zurück. Er wollte manches Mal böse scheinen.
Er wollte böse scheinen.
Ja.
Ihre Kindheit scheint mir, war eine sehr harmonische Kindheit. Sie waren eine späte Tochter. Ihre Eltern waren für damalige Verhältnisse schon gleich gar nicht mehr jung. Hat auf Ihnen auch ein gewisser Druck gelastet, Erwartungen zu erfüllen?
Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Außerdem, ich war ein sehr braves, fröhliches, gefügiges Mädchen. Ich hatte auch keinen Grund, anders zu sein, bis tief in die Pubertät hinein. Und da, muss ich dann ehrlich sagen, war meine Mutter, als ich so 15, 16 Jahre alt war, doch recht enttäuscht von mir, denn meine Mutter war eine wunderbare Kindermutter. Aber sie konnte mit Kindern im sogenannten Teenageralter, wie man damals gesagt hat, gar nichts anfangen. Und sie hatte furchtbare Angst um mich. Und vielleicht auch zu Recht, denn ich denke, ich war gefährdet. Und ach Gott, ja, jeder in der Pubertät ist natürlich gefährdet. Es tut mir leid, ich habe sie dann anschließend entschädigt durch einen doch, wie sagt man, einen recht geraden Weg, auf dem sie mich begleitet hat. Und mein Vater hat im Grunde von mir nur erwartet, dass ich meinen Talenten nachgebe, dass ich sie erkenne und dass ich sie auch ausübe. Also ich war und bin sehr musikalisch. Ich habe angefangen, Klavier zu spielen, mit 5 Jahren schon. Und mit 7 habe ich mit meinem Vater vierhändig gespielt am Klavier. Nicht so aufregend tolle Sachen, aber immerhin. Ich war im Konservatorium und habe da Klavier gelernt, studiert. Ich war in der staatlichen Ballettschule in der Akademie in Wien und habe Ballett gelernt. Und ich habe alles hingeschmissen. Zwischen meinem 15. und 16. Jahr habe ich alles hingeschmissen. Und da war mein Vater wirklich verstört und hat auch einige Weile mit mir nur das Nötigste geredet.
Senta ist kein häufiger Name. Wenn man nachschlägt, es ist die weibliche Hauptrolle im Fliegenden Holländer von Richard Wagner. Diese Namensgebung, haben Sie Ihre Eltern als Kind mal gefragt, warum heiße ich Senta? Bei uns im Bezirk heißt sonst kein anderes Mädchen Senta.
Ich habe sie fast täglich gefragt. Ich fand diesen Namen auch genauso absonderlich, aber die Erklärung ist leicht. Zu diesem Namen Senta hat mein Vater diese besondere Verbindung als Wagnerianer. Er hat ja auch selber Musik studiert am Konservatorium in Wien und war, glaube ich, schon mit 16 Jahren oder früher fast jeden Abend am Stehplatz in der Wiener Staatsoper. Und seine besonderen Götter waren eben Wagner, Bruckner, Brahms, Mahler. Und für ihn war Senta sozusagen eine Hommage an die tugendhafte Senta, an die Frau, die auf den Mann wartet und ihm alles verzeiht. Das hat er alles in mich hineinprojiziert. Ja, aber so ernst hat es wohl nicht gemeint.
Ich habe vor kurzem ein Gespräch geführt mit Konstantin Wecker und der erzählte über seinen Vater, der ebenfalls Musiker war, aber kein sehr erfolgreicher Sänger, kein sehr erfolgreicher Sänger, dass er immer seinem Sohn gesagt hat, du mach dir nichts draus, meine Zeit war eben nicht, ich habe mein Bestes gegeben, aber ich kann damit gut leben, dass ich das große Publikum nicht erreicht habe. Vielleicht, lieber Konstantin Wecker, lieber Sohn, schaffst du das. Ihr, liebe Senterberger, Ihr Vater war Wiener Liederkomponist und hat ja das große Publikum auch nicht erreicht. Sie sind in finanziell eher kargen Verhältnissen groß geworden. Hat ihn das bekümmert?
Ja, ich glaube, am Ende seiner Jahre hat es ihn sehr wohl bekümmert. Da hat er sein Leben überdacht und wahrscheinlich auch sich selber zur Rechenschaft gezogen. Oder besser gesagt, er hat sich Rechenschaft abgegeben über die Versäumnisse in seinem Leben. Mein Vater war kein starker Mann. Er war ein schwacher Mann, ein schwacher Mensch. Und er hat bequeme und einfache Wege gesucht, um in Harmonie mit seinen Eltern leben zu können. Im Grunde war er dann für mich mein erster Mäzen, wenn man das so sagen kann. Denn er hat erkannt, was in mir möglicherweise liegt und hat mich auf eine Schiene gesetzt, auf der ich dann weiter alleine habe gehen können und daraus eben auch einen Beruf machen konnte. Und ich glaube, dass er auf mich, ohne dass er das jemals gesagt hätte, das Wort Stolz wäre ihm nicht über die Lippen gekommen. Es ist ja auch ein doofes Wort eigentlich, ein missbrauchtes. Aber er war froh über mich, so würde ich sagen. Ja.
Sie haben vorhin so mit Entschiedenheit gesagt, dass auf Ihnen keine große Erwartungshaltung lag. Und ich will das gerne glauben, aber es fällt mir ein bisschen schwer, wenn ich das sagen darf, weil Ihr Vater war bereits 40, als sie zur Welt kam. Ihre Mutter war 39. Es waren schwierige Jahre, politisch schwierige Jahre. Und dann kommt da eine Tochter, die ja sehr früh Anlass zum Optimismus gegeben hat, dass sie eine gewisse Karriere macht. Ist es nicht für ein junges Mädchen doch ein gewisser Druck, dass man die Eltern glücklich sehen möchte?
Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich meine, den Druck habe ich mir selber gemacht. Ich kam ins Reinhardt-Seminar und war sehr irritiert bei allem, denn ich war sehr jung, gerade erst mal 16, und habe mich zum ersten Mal im Vergleich mit den anderen erlebt. Bis dahin war ich eben sozusagen die Senta in der Familie, die spielt was vor, die Senta. Geh, komm, Senta, sing mal ein bisschen was. Ja? Und so. Und dann plötzlich habe ich mich erlebt im Vergleich und ich habe mein ganzes jugendliches Selbstbewusstsein, wenn man das überhaupt in dem Alter schon haben kann oder so benennen könnte, das habe ich erstmal verloren. Und dann kam an einem Vormittag, als wir alle Vorsprechen hatten, kam eine amerikanische Produktion zu uns ins Seminar, um uns zu besuchen. An der Spitze der damals so berühmte Yul Brynner und die ebenso berühmte Deborah Carr und der Regisseur Anatol Litwak und meine alte Schauspiellehrerin, ich wollte sagen meine alte Freundin, meine damals junge Schauspiellehrerin, Susi Nicoletti, sagte, wer spielt was vor? Wer traut sich? Senta, komm her. Und wir haben Wozzeck vorgesprochen, die Szene zwischen Wozzeck und Marie. Und als wir dann geendigt hatten, kam Litwak zu mir und sagte, melden Sie sich bei mir im Produktionsbüro, ich habe eine kleine Rolle für Sie. Und dann bin ich eben zum Direktor gegangen und habe gesagt, ich könnte eine kleine Rolle spielen und ich würde auch sehr viel Geld dafür bekommen. Das war ja nicht unwesentlich. Ja. Und sehr viel Geld, das heißt, also damals vielleicht 300 Mark, sowas. Ja. Und er sagte, das finde ich unmoralisch und ich gebe Ihnen die Erlaubnis nicht. Und ich habe das aber natürlich trotzdem gemacht. Das Drehbuch war von George Tabori, das heißt, ich habe Tabori damals kennengelernt. Und was ich nicht bedacht habe, war, dass natürlich Pressefotografen fast an jedem Tag im Studio waren. Und während meine Mitschüler, die Erika Pluha und die Heidelinde Weiß, tapfer für mich gelogen haben und gesagt haben, ja, wir glauben, dass die Senta, die hat, glaube ich, gerade eine kranke Mutter. Großmutter, sie hat eine kranke Großmutter, ja. Und so war dann mein Foto mit Yul Brynn in der Zeitung. Ja. Und daraufhin musste ich vom Seminar abgehen. Ohne Entschuldigung und innerhalb weniger Stunden. Und da habe ich eine große, große Schuld gefühlt. Ich habe Schuld auf mich geladen. Meine Mutter war putzen für mich. Ja. Mein Vater hat mir das ermöglicht und hat es mir erlaubt, dass ich in die Schauspielschule gehe.
Und es war renommiert, das Max-Reinhardt.
Und es war renommiert.
Und Sie waren die jüngste Anwärterin.
Ich war die jüngste,
ja. Sie waren die jüngste. Und Sie gingen in eine Klasse, Sie haben das eben schon gesagt, das war ja eine Meisterklasse, wenn man so will. Marisa Mell, Elisabeth Orth, Heidelinde Weiß, Erika Pluhr. Haben Sie damals gespürt, dass da Talente zusammengekommen sind, die außerordentlich sind?
Nein, wir alle nicht.
Ja.
Wir haben später natürlich darüber gelacht, als es plötzlich hieß, diese besondere Jahrgang, diese Meisterklasse. Ja. Aber wir hatten viel Spaß miteinander. Und nachdem ich da rausgeflogen war, bin ich ja durch die Vermittlung wiederum meiner Schauspiellehrerin Susi Nicoletti, die das Gefühl hatte, an mir wird unsinnigerweise ein Exempel statuiert, bin ich zu einem Vorsprechen in das Theater in der Josefstadt geladen worden, in Wien.
Ja.
Und habe dann 6 Wochen später angefangen zu probieren und hatte dann 12 Wochen später meine erste Premiere im Theater. Aber sagen wir, die Verbindung zu meinen früheren Schülern hat natürlich dadurch gar nicht aufgehört, sondern ganz im Gegenteil. Ich war halt jetzt engagiert am Theater und sie hatten noch ein Jahr vor sich, aber wir haben uns getroffen in den gleichen Kneipen und Kaffeehäusern.
Was mir auffällt, dass selbst die frühen Filme, in denen Sie noch kleine Rollen gespielt haben, die Granden des Burgtheaters haben mitgespielt und bei der Unentschuldigten Stunde, eine Ihrer ganz frühen Filme, Willi Forst hat Regie geführt und es hat mitgespielt Adrian Hoven, Hans Moser, Josef Meinrad und für norddeutsche Zuhörer ganz interessant, Uwe Friedrichsen hat auch mitgespielt. War das für Sie verwirrend, doch sehr schnell in einem Kollegenkreis zu sein, der was darstellte?
Also erst einmal gar nicht, sondern ich war ja wirklich noch ein kleines Mädchen und ich kann mich erinnern, dass ich gleich am ersten Drehtag mir ein Autogramm von Hans Moser habe geben lassen. Ich war nicht seine Kollegin sozusagen, sondern ich war eben eine Verehrerin von ihm. Das konnte man ja auch wirklich sein von Hans Moser. Was für mich irritierend war, und das habe ich auch ziemlich schnell begriffen, war, dass ich diese Arbeit an diesem Film, Unentschuldigte Stunde, Die Lindenwirtin vom Donaustrand oder ähnliche Filme, dass ich die sehr ernst genommen habe, fast heilig ernst. Mhm. Während die Burggranden sich genauso offensichtlich wie ich ehrgeizig bei der Sache war, genauso offensichtlich sich über das lustig gemacht haben, was sie da spielten. Das heißt, die führten eigentlich ein Doppelleben und hatten auch eine Art von Doppelmoral. Sie haben viel Geld verdient und sind am Abend dann ins Burgtheater gegangen und haben Iphigenie von Tauris gespielt oder Schnitzler oder Schiller oder was auch immer. Und dann kamen sie am nächsten Tag wieder und haben gesagt, ja, Knifrau, weil sie hat, Alma Seidler hat dann eben ein Dienstmädchen gespielt, Knifrau und so. Und haben sich darüber lustig gemacht. Und es ist mir erst aufgefallen, viel später, als ich mich in meiner Karriere am Anfang immer so stark rechtfertigen musste der Presse gegenüber, wenn man mir gesagt hat, und Sie haben ja auch so seichte Filme gemacht. Ja, Kinder, es waren die Filme der Zeit.
Ja.
Die Filme, die ich gemacht habe, waren sicherlich nicht so besonders tiefschürfend, aber die kann man auch an einer Hand abzählen, die damals in den Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er gemacht worden sind.
Das war die Zeit, wo Sie Ihre Eltern einmal enttäuscht haben. Sie sind aus dem Max-Reinhardt-Seminar rausgeflogen.
Ja.
Sie haben Geld verdient, was Ihnen eigentlich verboten war. Ihre Mutter wird zitiert, dass sie wohl, als Sie in der Pubertät waren, mit Ihnen auf der Straße entlanggelaufen ist. Und Sie haben einen Rollkragenpullover angehabt. Und Ihre Mutter muss wohl gesagt haben, korrigieren Sie mich, liebe Senterberger, wenn ich das falsch wiedergebe, dass sie jetzt entweder einen Schritt vor ihnen geht oder einen Schritt hinter ihnen geht, aber so würde sie sich nicht mit ihnen zeigen.
Also,
was ist so schlimm an einem Rollkragenpullover?
Das war tatsächlich mein bester Rollkragenpullover, mit dem ich auch in die Schule gegangen bin. Und ich habe damals sehr geschwärmt für Sophia Loren. ich habe einen Film oder ich hatte einen Film gesehen mit Marcello Mastroianni und Sophia Loren und der hieß Schade, dass sie eine Canaille ist.
Ja.
Peccato che una canaglia. Und so wollte ich sein, so wollte ich ausschauen. Da war ich 15. Und bis dahin war ich eigentlich das Mädchen mit dem Pferdeschwanz, mit der weißen Bluse, mit dem Glockenrock, der mit weißen Söckchen in die Schule ging. Und ganz plötzlich über Nacht, meine Mutter konnte das gar nicht begleiten, habe ich meinen Rollkragenpullover mit der Papierschere ausgeschnitten. Er sollte dann so einen tiefen Ausschnitt haben wie der ausgeschnittene U-Boot-Pullover von Sophia Loren. Ich habe ihn über eine Schulter gleiten lassen, wie ich das gesehen hatte im Film bei ihr. Ich bin mit meinen flachen Ballerinas, mit denen man eigentlich nur Tanz trainieren konnte, in die Schule gegangen. Ich habe mir mit einer halben Tube Mahagonifarbe die Haare getönt. Die andere halbe Tube habe ich meiner besten Freundin Heidi zur Verfügung gestellt. Ich war eine andere, obwohl ich ja doch eigentlich das gleiche Kind war. Mhm. Aber ich wollte eben eine ganz andere Identität annehmen, weil ich selber noch keine hatte. Und meine Mutter war arbeiten und ich war immer noch Kind genug, um sie von der Straßenbahn abzuholen. Und dann löste ich mich so in der Dunkelheit aus dem Hauseingang, wo ich auf sie wartete und stand vor ihr und sie konnte es gar nicht fassen. Sie hat gesagt, mit mir gehst du nicht. Du kannst hinter mir gehen oder vor mir, aber mit mir gehst du nicht. Und das hat mir wehgetan. Das hat einen richtigen Stich mir gegeben. Ja.
Senta Berger ist zu Gast bei Maya Burkhardts Frauengeschichten und Sie werden, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sich vorstellen können, dass ich mich darüber sehr freue. Es ist guter Brauch, dass bei Maya Burkhardts Frauengeschichten unser Gast immer drei Lieder, Songs, Musikstücke mitbringt, die eine gewisse Rolle im Leben des Gastes gespielt haben. Genannt haben Sie unter den Bands und Musikern, die Sie begleitet haben, ihr Leben begleitet haben, die Supremes. Back in My Arms Again.
Okay.
Diana Ross. Wir kamen gerade überein, während Diana Ross und die Supremes sangen. Wir waren einer Meinung, liebe Senta Berger, diese Musik ist sexy.
Ja.
Die ist einfach schön.
Ja, wirklich.
Und sie hat sie begleitet, nachdem sie nach Amerika gegangen sind, 1963. Mit Anfang 20 sind sie nach Amerika gegangen. Und wieder, wie auch schon in Wien, haben sie die Größten der Zunft sehr schnell kennengelernt. Ich darf nur mal sagen, Charlton Heston, Frank Sinatra, Dean Martin, Richard Harris, George Hamilton, Kirk Douglas, John Wayne. Hatten Sie da denn wenigstens einmal Lampenfieber? Waren Sie einmal nervös und haben gesagt, bin ich gut genug?
Also ich bin ja nicht nach Amerika gegangen, sondern ich bin geholt worden. Sonst wäre ich ja gar nicht auf die Idee gekommen. Und das war ein sehr, sehr großer Schritt, den ich getan habe aus der Naivität heraus, aus dem Nichtwissen, sich nicht vorstellen können, was da auf mich überhaupt zukommt. Und ich war in sehr guten Händen. Ich bin von einem amerikanischen Agenten.
Lou Wasserman, ne?
Lou Wasserman. Der die Universal Film und Universal Studio gegründet hat, hat mich Paul Kohner empfohlen. Paul Kohner war der Agent, der europäische Schauspieler durch all die Jahre und Jahrzehnte vertreten hat. Ich war da sehr aufgehoben, sonst hätte ich vermutlich diese erste Zeit gar nicht durchgehalten. Aber ich war von einer gesunden Wiener Skepsis begleitet. Die habe ich vermutlich geerbt von meinem Vater. Ich habe eigentlich von Anfang an mir dieses Los Angeles und Hollywood und diesen ganzen Betrieb, das System und alles, was damit zusammenhängt, angeguckt, immer unter dem Aspekt, willst du das? Mhm. Und willst du hier bleiben? Und kannst du hier bleiben und kannst du hier leben? Mhm. Und das war merkwürdigerweise doch eine sehr erwachsene Distanz, die ich da als junges Mädchen gefühlt habe. Und die hat mich Dinge sehr kritisch beobachten lassen. Lampenfieber habe ich eigentlich immer gehabt und ich habe es auch heute noch, natürlich nicht mehr in diesem Ausmaß, als bei diesen ersten Begegnungen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jetzt Angst gehabt hätte vor einem meiner amerikanischen Partner. Nein, aber überhaupt, dieses Lampenfieber werde ich bestehen. Werde ich diese Sprache so sprechen, dass ich genüge? Wie kann ich überhaupt filmische Erfahrung sammeln? Ich war ja nun wirklich, ja, 22, 23, das ist sehr, sehr jung.
Liebe Senta Berger, als Sie in Amerika waren, Sie haben auch Kirk Douglas kennengelernt und auch Michael Douglas, dessen der Regieassistent war in einer Produktion. Kirk Douglas war der Sohn russischer Juden und hat Sie mal mit der Aussage konfrontiert, your people murdered 20 million of my people. Zitat Ende. Wie geht man als junge Schauspielerin mit solchen Aussagen um?
Also ich bin von einer großbürgerlichen jüdischen Familie, den Kohners, ja, ans Herz gedrückt worden. Und ich habe mehr gelernt über die jüngste europäische Geschichte, über die deutsche, über die österreichische in Amerika, in den Emigrantenkreisen, als ich es jemals in der Schule gelernt hätte oder über Literatur gelernt hätte. Mhm. Und ich war sehr vielen Ressentiments ausgesetzt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich eben auch unendlich berührende Erlebnisse gehabt, zum Beispiel Hanna Kohner, die Frau von Walter Kohner, hatte ihre Lagernummer am Unterarm tätowiert. Und ich hatte das sehr lange gar nicht gesehen. Dann waren wir im Sommer gemeinsam schwimmen und dann habe ich sie gefragt, warum sie mir das niemals erzählt hatte. Und die Hanna hat gesagt, aber geh, Kinderl, ich will doch, dass du die Menschen liebst. Mhm. Das werde ich nie vergessen. Das war ein ganz großes Umarmen und ein ganz großes, eine Vergebung, ja. Mhm. Ich meine, was war mir zu vergeben? Ich musste nur wirklich gut Bescheid wissen. Und das habe ich in Amerika gelernt. Und seitdem lässt mich auch Geschichte nicht los. Die Ressentiments, denen ich tatsächlich eins zu eins sozusagen Auge in Auge ausgesetzt war, haben sich hauptsächlich am Anfang meines Aufenthalts in Amerika abgespielt. Ein baumlanger Oberbeleuchter kam jeden Morgen ans Set von Major Dundee, Sierra Caribe von Sam Peckinpah und flüsterte mir ins Ohr, you German pig. Mhm. Und am Anfang war ich so irritiert, dass ich es gar nicht erzählen konnte. Und dann habe ich es halt später doch mal gemacht. Und er wurde sofort entlassen. Dann habe ich eine Begegnung gehabt mit dem Filmmogul Daryl Zanuck, der mich zu sich gebeten hatte in New York in seine Hotelsuite. Und das werde ich Paul Kohner nie verzeihen, dass er mir nicht eine kleine Warnung auf dem Weg mitgegeben hat, sondern mich da wirklich hat hingehen lassen. 1964 war ich 23. Hm. Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, was mich dort erwarten würde in dieser Suite. Und es war sehr, sehr unangenehm, denn alles, was man jetzt über die Erlebnisse in den MeToo-Erlebnissen-Debatten hört, das ist damals tatsächlich mir geschehen. Aber ich war ja immer sehr schlagfertig und auch schlagkräftig. Und ich bin da aus dem Zimmer rausgekommen, habe aber einen Schuh verloren. Und in Erinnerung habe ich noch, dass mir Zanuck nachrief, schau doch, was du mit mir machst, you little German Fräulein. Und das war so an der Grenze zum Hass, ja. So, es war so eine, sagen wir mal, merkwürdige Begegnung zwischen einer feindlichen Erotik.
Mhm. Ja? Das ist keine gute Mischung.
Das ist keine gute Mischung. Nein. Und ich bin dann die Fifth Avenue mit dem einen Schuh nach Hause gegangen und habe mir furchtbar leid getan. Und habe mir gedacht, das passiert mir nie wieder.
Sie waren verletzt.
Und es ist mir auch nie wieder passiert.
Sie waren verletzt, ja.
Aber da spielte, also The German Fräulein spielte auch in dieser Szene eine Rolle.
Ja.
Und natürlich immer die Frage, was hat ihr Vater im Krieg gemacht? Das war die erste Frage, wenn man in einer Gesellschaft war. Und ich war nur von jüdischen Amerikanern umgeben, alle. Mein bester Freund war Mike Nichols, der kam aus Berlin. Und
Und Paul Kohner, der große amerikanische Agent, von dem Sie gesprochen haben, auch er ist 1902 in Teplitz geboren, Österreich-Ungarn, und hat seine ersten Jahre auf europäischem Boden verbracht, bevor die Nazis kamen. Übrigens, Paul Kohner, das will man auch, vielleicht kann man ihm da noch eine Postmortem, eine Ehre erweisen. Er war der Agent von Marlene Dietrich, von Greta Garbo, von Billy Wilder, Liv Ullmann, Henry.
Ja, aber die Ehre sollten wir, wenn wir jetzt schon dabei sind, ein bisschen ausdehnen auf seinen größten Verdienst. Er hat ja die Emigrantenhilfe ins Leben gerufen.
Das wäre mein
nächstes Thema. Und hat also von den Leuten, die bereits arriviert in Amerika waren und die es sich auch haben leisten können, wie Fritz Lang oder Lubitsch oder Billy Wilder, monatlich Geld bekommen. Oder William Dietele, seine Frau, war in erster Linie dafür verantwortlich, dass da eine Art von Buchhaltung lief. Und diese Gelder sind an Brecht gegangen, an Heinrich Mann gegangen, an Alfred Polger, an Döblin, an all die Leute, die dort ohne einen Groschen Geld und ohne einen Hoffnungsstrahl in Kalifornien angekommen sind.
Kommen wir wieder einmal zur Musik zurück. Wir haben eben schon die Supremes gehört und die Eurythmics ist eine Band, die in ihrem Leben eine gewisse Rolle spielt, kann man das sagen? Annie Lennox?
Ja, warum spielt die eine Rolle? Weil das sind die ersten Musiken, die mein Sohn mir empfohlen hat. Also Simon war 14, nehme ich an, oder 15, und er fand meinen Musikgeschmack natürlich ziemlich antiquiert, und das war es auch in seinen Ohren. Und er hat mich quasi gezwungen, die Eurythmics zu hören, Michael Jackson zu hören, selbstverständlich. Und die ersten Sachen von Michael Jackson fand ich auch hinreißend und sind es immer noch. Ja, und so bin ich zu den Eurythmics gekommen und zu Listen to the Pouring Rain und zu When Tomorrow Comes.
Senta Berger ist zu Gast bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten. Liebe Senta Berger, verehrte Senta Berger, können Sie eigentlich den Kurfürstendamm in Berlin rauf oder runter gehen, ohne nicht ununterbrochen erinnert zu werden an wesentliche Ereignisse Ihres Lebens?
Nein, natürlich kann ich das nicht. Der Kurfürstendamm spielt eine ganz große Rolle in meinem Leben. Als ich in Berlin ankam, da war ich, glaube ich, noch jünger als bei meiner Ankunft in Amerika. Natürlich war ich jünger, 19. Ich habe meinen ersten Plattenspieler am Kudamm gekauft. Ich habe meine ersten sehr hohen, schönen Schuhe am Kudamm gekauft. Ich war in Maison de France Essen, wo man nur hineingelassen worden ist, wenn man mit einem Ausländer als Begleitperson hineingelassen worden ist. Ich habe meinen ersten Krabbencocktail gegessen. Erst habe ich mich furchtbar gegruselt und dann fand ich es wunderbar.
Mit einer Ananasscheibe drauf.
Ja, sowas. Das war die Zeit. Ja. Auch des Ananas-Toasts, wenn Sie noch...
Richtig, Hawaii-Toast.
Genau. Alles Kudamm und die vielen Kinos und auch ein bisschen meine Einsamkeit, die sich dann sehr schnell allerdings in Zweisamkeit verwandelt hat. Denn ich habe ja meinen Mann kennengelernt während eines Films in Berlin. Und da spielt dann eben auch der Kudamm eine ganz große Rolle, schon am ersten Tag des Kennenlernens. habe ich meinem Mann Michael Verhoeven, der damals ein frecher, junger, schöner, charmanter Bursch war, in meinem alten, klapprigen VW-Käfer mitgenommen. Und er hat mich so irritiert, dass ich, was man damals noch konnte, jede zweite rote Ampel überfahren habe. und dann später, da standen wir kaum, dass unsere Liebe oder Leidenschaft zueinander zu fühlen war, da haben wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, da war, hätte unsere Liebe auch schon wieder zu Ende sein können, denn wir hatten einen furchtbaren Streit. Nach einem gemeinsamen Drehtag sind wir wieder den Kudamm runtergefahren, weil ich wohnte ja in der Meinecke-Straße, ich wohnte im Paco del Zellermeier, das war die damalige Volksbühne gleich um die Ecke bei der Akademie. Und ich habe Michael mitgenommen und wir stritten uns über Fellini und über den Film 8,5.
Aber das hat Stil. Ich finde, das hat Stil, wenn zwei veritable Filmschaffende, wir kommen auf ihren Mann kurz auch noch zu sprechen, auf Michael Verhoeven, aber wenn der erste Streit über einen sehr, sehr guten Fellini-Film
entzündet, finde ich mittlerweile sich, auch.
Das finde ich hat Stil.
Ja, aber wir waren auch verliebt. Das heißt, keiner wollte die Karten aus der Hand geben.
Ja.
Keiner wollte sagen, ja, eigentlich, wenn ich es bedenke, hast du recht.
Ja.
Sondern wir haben unsere Positionen vertreten und haben uns beide so furchtbar aufgeregt, dass der Michael versucht hat, während der Fahrt auszusteigen. Und ich hätte ihm gleich sagen können, das geht nicht, weil die rechte Türe hat geklemmt, immer schon.
Wie gut.
Ja, wie gut. Aber wie frech von ihm. Er hat dann einfach das Fenster runtergekurbelt. Und als ich kurz stehen bleiben musste, kurz vor der Meinecke-Straße, wo eine Ampel war, ist er durch dieses Fenster auf den Kudamm hinaus gehechtet und hat wirklich einen Eindruck auf mich gemacht, der einfach nicht zu verwischen ist.
Sie haben, auch als Ihre Söhne klein waren, Ihren Beruf zurückgefahren.
Ja.
Ist Ihnen das schwer gefallen?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe meine Kinder vielleicht sogar mehr gebraucht als sie mich, weil sie waren ja in der Obhut einer großen, liebevollen Familie. Meine Mutter lebte ja auch bei uns. Aber ich habe die Kinder sehr gebraucht und nachdem Simon geboren war, habe ich sehr ernsthaft darüber nachgedacht, meinen Beruf nicht nur zurückzufahren, sondern ihn aufzugeben. Und ich erinnere mich, dass ich sehr in Gedanken im Winter, Simon war vielleicht ein halbes Jahr, war etwa ein halbes Jahr, durch einen verschneiten Wald gegangen bin, hier in der Nähe von München. Und es kam mir der Intendant des Münchner Residenztheaters entgegen, Kurt Meisel, und wir begrüßten uns und er sagte, Senta, Sie schauen so ernst. Was geht in Ihnen vor? Und ich habe gesagt, wissen Sie, ich überlege gerade, ich glaube, ich muss meinen Beruf aufgeben. Ich habe jetzt ein Kind, das kann ich nicht alleine lassen. Ich kann es nicht. Und der Kurt hat gesagt, überlegen Sie sich das gut. Die Kinder werden groß. Sie werden sie entlassen als Mutter. Er meinte das nicht böse, oder? Aber das
aber
ist
recht
die Wahrheit, ja.
Hat recht.
Und dann haben Sie Ihren Beruf und Ihr Beruf wird Sie glücklich machen. Überlegen Sie sich das. Und ich habe mir das überlegt. Solange ein Kind da war, ein Sohn da war, sind wir sehr viel mit Reisebettchen und Omi und Vater gereist oder auch Tante. Wir haben das immer sehr gut hinbekommen. Gemietete Häuser, gemietete Wohnungen. Es war eine Freude, den Simon in Rom aufwachsen zu sehen, wo wir lange gelebt haben. Und als dann zwei Kinder da waren, habe ich sehr viel Theater gespielt.
Und ganz toll finde ich, dass die Kinder immer dann, so weiß ich es aus den Interviews, immer dann, wenn sie beruflich weg waren, waren sie loyal. Dann haben sie sich gut verhalten.
Dann sind sie in die Schule gegangen.
Dann sind sie in die Schule gegangen, was ja schon mal eine schöne Geste ist.
Weil sie haben gesagt, die Mama ist jetzt nicht da, wir da dürfen ihr keinen Kummer machen.
Aber was für tolle Söhne.
Wenn die Mama da war,
dann
haben sie gesagt, sie ist stark genug, es auszuhalten.
Ja.
Wir schwänzen.
Das ist eine sehr pragmatische Lebenshaltung, denke ich. Ich komme noch einmal auf Michael Verhoeven zurück, den ich oberflächlich kennenlernen durfte. Und versuche mir ein Bild zu machen, denn auf der einen Seite, helfen Sie mir, liebe Senta Berger, hat ihn gestört, dass Sie einen abgebrochenen roten Fingernagel hatten beim ersten Date, was ja für eine gewisse Akribie spricht. Auf der anderen Seite haben Sie zu Protokoll gegeben, dass das Arbeitszimmer von Michael Verhoeven für einen weiteren Haushaltsteilnehmer nicht zu betreten ist, weil bereits das Öffnen der Tür von außen erfolglos ist, weil er so mit Zeitungen, Büchern und Quellen... Es ist ja keine sehr konsistente Charakterbeschreibung.
Ich finde schon. Ich glaube, dass der Michael Frauen wirklich verehrt.
Ja.
Und dazu gehört auch ein gewisses Bild, was er sich macht von einer Frau.
Ja.
Und als wir uns das allererste Mal getroffen haben, scheine ich sehr vorlaut und frech gewesen zu sein und hatte für das Thema ist der deutsche Film noch zu retten? Das war das große Thema so um 60er Jahre herum.
Ja, und natürlich, Oberhausener Manifest.
Ja, natürlich. Genau. Und die kleine Wienerin mit dem abgeblätterten Nagellack wusste natürlich, wie man den deutschen Film retten könnte und habe furchtbar gescheitig dahergeredet. Und das hat ihn wirklich gestört.
In Harnisch gemacht.
Ja, sozusagen. Ja. Und er wollte irgendetwas finden, was er nicht an mir mochte, und das war also ein ungepflegter Fingernagel. Ja. Das andere, das Arbeitszimmer, das ist eine Haltung des Sammlers und Jägers.
Ja.
Das kann man nicht mehr ändern.
Ja.
Man kann auch die Türe heute noch nicht aufmachen, aber seines Arbeitszimmers.
Aber er kommt manchmal raus.
Er kommt manchmal raus.
Er ist ein guter Tänzer, hörte ich.
Toll.
Toll.
Fantastisch. Natürlich die Tänze, wo man heute gar nicht mehr sich aufeinander, ich will gar nicht sagen abstimmt, aber wo man sich in die Augen guckt oder wo man unter Umständen miteinander tanzt. Man kann ja auch offen miteinander tanzen. Ich meine, das, was ich jetzt so sehe in den großen Diskotheken, wo man nach einem Tatten-Tatten-Tatten-Tatten-Tatten-Rhythmus aneinander vorbei
tänzelt
oder gruft oder wie immer man sagt, das kann er nicht.
Ja.
Ja.
Er sucht noch den Blickkontakt mit der Tanzpartnerin.
Ja, wirklich ganz toll. Cha-Cha und Samba haben wir getanzt und tanzen heute noch. Und jedes Jahr zu Silvester, egal wo und wie, tanzen wir den Donauwalzer.
Das zu ist Hause.
Sehr schön. Ich erzähle Ihnen lauter Dinge, die Sie überhaupt nichts angehen.
Stimmt.
Ja.
Es ist nicht meine erste Aufgabe, den Gast vor sich selber zu schützen. Nein. Ich habe mir überlegt, welchen Song hätte Michael Verhoeven für seine Frau Senta Berger, die heute bei mir zu Gast ist, sich ausgesucht von Rod Stewart, denn es ist guter Brauch bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten, dass immer ein Rod Stewart-Song gespielt wird. Und ich glaube, Michael Verhoeven hätte für seine Frau Senta Berger den Song sich rausgesucht, A Friend for Life.
Through a smoke-filled glass on a desperate night when the sole of my shoe lets in rain. When the heart's tired of running and the milk's gone sour, will your feelings still be the same? When the match won't light so the flames don't tremble and the years are condemning us to, I'll need a soulmate to hold me and a friend for life, and I'm hoping it might be you.
Rod Stewart sang für uns, für Sie, meine Damen und Herren, und für Senta Berger, die heute mein Gast ist bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten. Frau Berger, keine andere Schauspielerin hat die Buhlschaft in Salzburg so häufig und so lange gespielt wie Sie. Sie haben sie gespielt von 1974 bis 1982, zunächst mit Kurt Jürgens, dann mit Maximilian Schell. Als Ihnen die Buhlschaft angeboten wurde und Sie den Text gelesen haben, waren Sie eigentlich enttäuscht? Denn so spannend ist die Rolle gar nicht.
Nein, überhaupt nicht. Aber ich war gar nicht enttäuscht, sondern ich wollte es einfach nicht machen. Mhm. Also in den 60er Jahren war jedermann eine hoffnungslos veraltete Kiste. Und ich habe mich auch am Telefon nicht verstellt, sondern gesagt, du Kurt, das kann man doch heute gar nicht mehr spielen. Mhm. Und er hat gesagt, wieso nicht? Es geht um archaische Themen.
Ja,
es geht um Liebe, Leidenschaft, Leben, Erde, Tod, Himmel, Angst, darum geht es.
Mhm.
Und wenn du sagst, die Sprache ist dir zu altertümelnd, okay, da gebe ich dir recht, Hofmannsthals beste Arbeit ist es sicher nicht. Aber es ergreift die Menschen nach wie vor. Mhm. Komm und schau dir das mal an. Tatsächlich ist ja so, dass jedermann nicht vom Spielplan genommen wird, weil mittlerweile kommen so sehr viele Ausländer aus China, aus Japan, aus Südamerika, die kein Wort Deutsch verstehen. Mhm. Aber sie verstehen, worum es geht. Es geht um das Essentielle im Leben,
um die Moral. Ja. Und das hat ja Hofmannsthal auch so sich vorgestellt, dass er gesagt hat, so eine gewisse christliche Erneuerung.
Ja.
Ihre Mutter hat das erlebt, dass ihre Tochter Senta Berger dort die Buhlschaft gespielt hat. Wie stolz war sie?
Sie war sehr beeindruckt. Sie war sehr beeindruckt. Alle anderen Arbeiten, die ich vorher gemacht hatte, natürlich vor allem die in Amerika, sie kannte ja die Leute kaum. Und wer soll das jetzt sein, dieser Kirk Douglas?
Also ja, ich Kirk meine, Douglas. Ja, das und Michael Douglas war immer Regieassistent einmal bei Ihnen. Ne?
Ja, ja, ja.
Ja, gut, ich kannte sie auch nicht.
Nein,
weil die Straßen von
nicht.
San Francisco gab es noch nicht.
Ja, das hätte sie sich auch gar nicht angeguckt. Sie war überhaupt nicht so beeindruckt. Sie war beeindruckt durch Salzburg und sie war beeindruckt durch meine Theaterarbeit, wie sie mich in Salzburg gesehen hat, und zwar nicht als Buhlschaft, sondern ich habe mit einer Lesung des Fräulein Else von Arthur Schnitzler das große Festspielhaus gefüllt. Da kam sie und sagte, jetzt glaube ich's.
Aber was kann schöner sein? Sie haben auch mal, liebe Senterberger, Musik gemacht. Sie haben gesungen.
Ja.
Elke Heidenreich hat Texte für Sie geschrieben. Das ist, wenn man muss recherchieren, wenn Sie das verzeihen, bis man darauf
es
kommt.
Es ist schon so lange her.
Es ist schon so lange her. Haben Sie das Gefühl, Sie haben da eine künstlerische Facette versäumt, indem Sie das nicht wirklich weiter verfolgt haben?
Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Auf der einen Seite hat mir das Singen und das Tanzen wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe schon, da waren Sie noch ein junger Bursche, lieber Hubertus, habe ich schon die Senderberger-Show gemacht.
Das weiß ich.
Ja, ach ja, wirklich. Und auch, was weiß ich, eine Sendung über Wien mit Operetten und Wiener Liedern. Es hat mir alles wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe eine kleine Rolle gespielt in Kiss Me Kate, an der Volksoper in Wien. Und auf der anderen Seite war ich sehr, sehr kritisch. Und das muss man ja auch sein. Man bekommt ja in diesem Beruf von allen Seiten Meinungen zu hören. Du musst sehr stark bei dir selber bleiben und auch selber wissen, ob das gut genug ist, was du da machst. Du kannst nicht nur aus purer Freude singen. Es muss auch gut sein. Und ich denke, ich war zu streng mit mir. Ich hätte da ruhig mal, also diese CD-Platte, sagte man ja damals noch, die haben wir, glaube ich, gemacht 90, 91. Und ich hätte da ruhig weitermachen können. Aber auf der
nach
einen...
Nach Royal, glaube ich.
Vollkommen richtig. Weil Somewhere Over the Rainbow, ja, das war sozusagen das Signal, dass sehr viele Plattenfirmen mich gefragt haben, wollen sie das nicht machen? Und ich wollte. Und das war dann, glaube ich, 89, 90, wo wir das gemacht
wir
haben.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Gut, Alma, nun sind Sie seine Geliebte. Naja, sie sind die Erste nicht, er ist jetzt gerade wohl bei ihnen. Kann sein, er ging mit seinem Jagdgesicht, das kenne ich schon, das wird nicht lange bleiben. Die Leidenschaft wird schwächer, dann vergehen. Dann wird er abends wieder bei mir bleiben. Wir werden sehen, wir werden sehen. Nein, Alma, böse bin ich nicht auf sie. Warum denn auch? Sie sind die Letzte nicht. Nach ihnen wird wieder.
Welche Gefühle haben Sie, wenn Sie das hören?
Ja, schon sehr sentimentale Gefühle. Mhm. Vor allem auch, weil die Texte so schön sind, die Elke geschrieben hat. Und auch, weil, wenn ich es jetzt höre, denke ich, hätte gar nicht so streng sein müssen mit mir. Es ist doch eigentlich ganz berührend.
Ich habe es gern gehört. liebe Senderberger, Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie auch in Hollywood Opfer, ich sage mal, sexueller Nötigung wurden oder Sie haben es knapp verhindern können, weil Sie schlagkräftig in jeder Hinsicht waren. Wenn Sie die Debatte im Moment verfolgen, können Sie sich erklären, warum auch in Hollywood und auch in Deutschland Frauen vergleichsweise wenig Spuren hinterlassen?
Also ich denke, die wichtigste Entwicklung der letzten 60 Jahre, sagen wir mal so, seitdem ich die bewusst überhaupt empfinde und verfolgen kann, ist die Entwicklung der Frauen. Überhaupt. Die Entwicklung der Frauen auf der Welt. Aber bleiben wir mal hier, die Entwicklung der Frauen in Deutschland, in Mitteleuropa. Und das spiegelt sich langsam in der Arbeit. Ja. Es kann gar nicht anders sein. Und das, was wir erleben, diese Situationen, die durch die Me-Too-Debatte angestoßen werden. Das könnte eine wirklich wichtige gesellschaftspolitische Diskussion sein, vielleicht die wichtigste seit den 68ern. Aber es mischt sich sehr viel Voyeurismus rein, sehr viel Boulevardisierung. Und das ist überhaupt nicht das Thema. Das Thema ist Macht und Machtmissbrauch, Autorität und Autoritätsgläubigkeit. Mhm. Und das ist natürlich gerade in den freien Berufen, wo Frauen besonders abhängig sind davon, dass sie arbeiten, ohne Arbeitsvertrag und ohne Arbeitsschutzverordnung, ist dieses Phänomen eben besonders stark zu beobachten.
Die FAZ hat vor einigen Tagen darauf hingewiesen, nicht nur die FAZ, aber auch, wie hoch der Anteil der Frauen ist an den Oscar-Gewinnern in den einzelnen Kategorien. Und es sind bei Drehbuch, obwohl viele Frauen mittlerweile Drehbücher schreiben in Amerika, nur 5% der Gewinner sind Frauen bei Drehbuch. Nur 2% der Filmkomponisten sind Frauen. Bei den Kameraleuten hat noch nie eine einzige Frau einen Oscar gewonnen. Haben Sie das Gefühl, dass sich da im Moment wirklich was dreht im Bewusstsein?
Natürlich. Ich glaube nur nicht, dass man es mit einer Quote verordnen kann. Ich habe zwar die Quote unterschrieben, weil ich finde, irgendwann muss man ja mal anfangen und sagen, so, wir wollen also, dass im Vorstand so und so viele Frauen beteiligt sind und wir werden so viele dafür fähige Frauen auch finden. Gebt uns bitte die Chance. In den künstlerischen Berufen ist es schwierig zu verordnen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass sehr viele talentierte Frauen nicht jede Regiearbeit annehmen können, weil gerade ihre 2 Kinder Schnupfen haben oder Grippe oder Masern. Also ich meine, das darf man ja auch nicht. Zum Beispiel die wunderbare und von mir so verehrte Anke Engelke, die jedes Jahr die Berlinale auf eine geradezu genialisch-komödiantische Art eröffnet. Ja. Ich habe sie gefragt, von wie vielen amerikanischen Produzenten hast du bereits Angebote bekommen? Und sie hat gesagt, oh ja, du meinst berufliche? Ja, sage ich, berufliche. Wie viele hast du angenommen? Sie sagt, du, ich konnte leider keine annehmen, weil eines von meinen 3 Kindern war immer krank. Ja. Weißt du, das kommt ja
und
auch
sie
noch...
Und sie spricht sehr gut Englisch. Also sie
fantastisch,
hat,
kommt ja, glaube ich, aus Kanada.
Ist dort aufgewachsen, ja.
Also ich meine, das ist auch so, in Amerika spiegelt sich die gesellschaftliche Veränderung wider. Und das geht nicht. Überleg doch mal, wie viele Jahrtausende, und da haben die Kirchen fleißig mitgetan, und die Politik und der Staat und Unterdrückung war was Herrliches zur Sicherheit der Männer. So, und langsam bricht das auf. Aber unter langsam verstehe ich nicht 10 Jahre oder 20 oder morgen.
Wenn Sie die Entwicklung, liebe Senderberger, sich angucken und unstrittig ist, dass Frauen jetzt ihren Platz in großer Breite einklagen, der ihnen zusteht. Wären Sie dann gerne, ich meine die Frage nicht uncharmant, ein bisschen jünger nochmal, um den Erfolg der Frauen auch begleiten
Sie,
zu können?
Und lieber Hubertus, ich war jung in den 70ern. Mhm. Wir waren in den 70ern doch schon mal weiter als jetzt.
Oh ja.
Das ist ja das Verrückte, dass man meint, man hat 2 Schritte nach vorne getan und dann muss man einen wieder zurücknehmen. Aber immerhin einer bleibt. Ja? Und ich habe die Emanzipation der Frau immer so verstanden, dass man sich nicht gegen den Mann emanzipieren kann, weil sonst kann man sich nicht emanzipieren. Und darum bin ich in den 70ern so schön emanzipiert worden, weil ich einen so souveränen Mann habe. Du brauchst immer einen emanzipierten Mann, um eine emanzipierte Frau zu werden. Aber ich wäre eigentlich immer gerne jünger. Ich habe eine wahnsinnig schöne Jugend gehabt. Ich war ständig verliebt. Ich hatte ständig dieses Aufbruchsgefühl und die Erwartung ans Leben. Es wird was Wunderbares passieren. Das fehlt mir heute ein bisschen.
Liebe Senderberger, meine letzte Frage. Sie haben mal zu Protokoll gegeben, in einer Abwandlung des Hermann Hesse-Zitates, glaube ich, mit dem Alter wird man immer jünger. Wie jung sind Sie?
Tja, in mir ist sicherlich immer noch das kleine Kind, die Senta aus Wien. Ganz und gar kann man sie ja nie ablegen, natürlich. Aber ich bin schon ganz schön alt und ich habe schon ganz schön viel gesehen und erlebt. Man soll nicht undankbar sein und sich nicht jünger wünschen, als man wirklich ist.
Es hat mich sehr gefreut, dass Sie heute mein Gast waren.
Vielen Dank.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.